Hallo und willkommen bei Fleckhaus.
Ein Podcast zwischen Desinfektionsmittel, Humor und Drama. Ich bin Tronja, diplomierte Pflegefachfrau.
Und ich bin Dominik, diplomierter Pflegefachmann und Mentalcoach bei Ambivalenta.
Der Podcast wird lanciert vom SBK St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell.
Wir sind beide aktive Mitglieder und im Vorstand vom jungen SBK. In der heutigen Episode reden wir über Umgang und Abgrenzen im Angesicht von Konflikt im Team.
Wir werden die Feinheiten von Konflikt anschauen und wie eine Eskalation entstehen kann und was man selber und im Team bei Konflikt kann machen kann.
Ja, Ronja, was denkst du, was sind überhaupt Konflikte? Also wie, ja?
Also ein Konflikt ist ein Phänomen, wo zwischen zwei oder mehreren Personen auftritt, oder? Wo das Gefühl haben, dass Meinungsverschiedenheit und ein Hindernis sie daran hindert, ihre Ziele zu erreichen und sie dabei negative Gefühle entwickeln, oder?
Okay, also eigentlich so wie, ja, wenn etwas nicht übereinstimmt miteinander, also wenn man im zwischenmenschlichen Kontakt nicht einer Meinung ist.
Ja, und ich glaube, es gibt noch verschiedene Konfliktarten, oder? Also es gibt ja den Beziehungskonflikt, habe ich mal gelernt oder gelesen. Dann gibt es den Aufgabenkonflikt, wenn man eben zwischen den Aufgaben einen Konflikt hat, und dann gibt es noch einen Prozesskonflikt.
Ganz genau, wo der Prozess angeht, zum Beispiel irgendeine Vorgehensweise von etwas, wo man nicht übereinstimmt damit.
Ja, Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel über das Fachliche und Vorgehensweise oder Inhalt von einer Aufgabe zum Beispiel.
Jawohl.
Und beim Aufgabenkonflikt ist zum Beispiel eben die Unreinheit über die Aufgabe und die Ressourcenverteilung dann. Und beim Beziehungskonflikt wäre es ja das persönliche Miteinander, oder? Oder eben da Empathie haben oder eben nicht haben, oder? Oder Kommunikationsart, die man hat, eben wenn der eine etwas sagt, schulz von Tun Grüezi. Nicht, wenn der eine etwas sagt, schwätzt vielleicht im Appello und der andere nimmt es voll auf der Sachebene wahr. Ja. Und dann ist es etwas anderes oder der andere nimmt es voll...
Also auf der Selbstoffenbarung
ja, genau. Führt. Ja, genau. Wenn jemand quasi so schwätzt, es ist ein Auftrag und der andere nimmt es so voll auf der Selbstoffenbarung wahr, oder? Es ist ein Auftrag und der andere nimmt so als Kritik an sich wahr.
Dann ist es, glaube ich, sogar die Beziehungsebene.
Ah, sicher?
Ja, voll.
Gut.
Das kann auch, und wir kennen ja all die drei Konflikte, die sind ja im Alltag vorhanden. Das ja. ist...
Da gibt es überall. Ja. Egal, ob beim Arbeiten oder nicht beim Arbeiten, ich glaube, das kannst du überall haben. Das kannst du auch auf der Straße haben, wenn die jemand anspricht und fragt, wo kommt der nächste Zug an. Und du denkst, eigentlich wollte ich nur noch heim, keine Ahnung, wo dein Zug fährt.
Schau selber ja. und dann rutscht er das so raus und dann denkt der andere, was ist denn da für eine?
Ja, genau. Oder und wenn dann natürlich, wenn die Konversation mit dem Menschen weitergehen würde, würde es dann vielleicht einen Konflikt ausgeben. Oder es würde keine geben, wenn man es früh merkt.
Ganz genau. Also man kann eigentlich sagen, wenn man einen Konflikt so von oben anschaut, dass man ihn immer einordnen kann in einen von diesen drei, schlussendlich.
Ja.
Was denkst du denn so, wenn man jetzt auf die Pflege schaut, welcher von diesen drei kommt am häufigsten vor? Oder wo gibt es am häufigsten Meinungsverschiedenheiten?
Oh, ich glaube, das kommt ein bisschen aufs Team drauf an, ein bisschen auf den Arbeitsort, wo du bist. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches das am ehesten gibt. Ich habe jetzt fast das Gefühl, vielleicht der Aufgabenkonflikt oder der Prozesskonflikt, wenn man so nicht weiss, was der andere fachlich so gedacht hat bei etwas, vielleicht so. Und dann da nicht kann umsetzen kann, was er denkt und es dann draussen einen Konflikt gibt. Aber ich denke, es kann in der Pflege gar so gut einen Beziehungskonflikt geben, wo sich zwei einfach nicht so gut verstehen.
Jawohl.
Wo einfach aneinander vorbeischwätzen.
Genau, wenn es um irgendetwas geht, man, wie du sagst, redet aneinander vorbei oder man geht einen Verband machen und hat vielleicht die Sterilität nicht so überaus perfekt, wie es jemand anders oder eine Hygieneverantwortung oder wer auch immer hat. Und dann seht ihr das und dann geht's los.
Ja.
Und dann, oder?
Und sie würde dir vielleicht nur einen Tipp geben, hey, mach es doch das nächste Mal so, weil sie es gerne nicht böse meint, sondern das Wissen dazu hat oder wo du vielleicht gerne merkst, dass es nicht richtig oder nicht hygienisch ist oder so. Genau. Und eigentlich wäre es von der einen nur gut gemeint und der anderen in das Angriff entgegen. Also quasi, ich mache doch jetzt schon 5 Jahre so einen Verband, ich weiss, wie das geht. Ja, nicht?
Ist wirklich so. Das ist so einroutiniert und dann kommt das und dann sind wir genau im Prozesskonflikt rein.
Mhm. Oder wenn jemand aus alter Schule sagt, ja, wir machen das seit Jahren so und jemand frisch ab HF kommt oder von der Fachschule und sagt, hey, wir haben das so und so gelernt, wieso machen wir das im Betrieb nicht so? Ich glaube, das kann manchmal schon ein Konfliktpotenzial sein, wenn langjährige Pflegekräfte mega gute Erfahrungen haben mit einem Ablauf und dann kommt etwas Neues aus der Schule, wo Studien belegen, dass da eine bessere Methode ist als da, wo man bis jetzt gemacht hat. Ich glaube, das ist schon auch noch Konfliktpotenzial, gerade wenn du viel mit Lernenden zusammen schaffst, wo ihr das Wissen aber auch mitbringen und aktiv so bringen und sagen, hey, wieso machen wir das so? Und auch hinterfragen, oder? Und es gibt ja Abläufe, wo man, heute kann man vielleicht eh noch drüber lachen, aber man hat früher vielleicht den Dekubitus geföhnt, mit einem Föhn zum Trocken behalten.
Ja, genau.
Und heute schmunzelt jeder drüber, aber es gibt auch noch solche, die arbeiten und die sagen tatsächlich, bei mir haben sie das hier erst aufgehört.
Mhm.
Und ich glaube schon, da kann zum Beispiel auch ein Konflikt sein, oder? Wenn du neues Wissen mitbringst, aber es noch nicht ankommt, so im Alltag.
Mhm.
Nicht?
Ist wirklich so. Genau. Und da finde ich, ist dann auch die Rolle der Führung wieder wichtig. Oder allgemein vom Wissen der Mitarbeiter, wenn man dann das wie wahrnimmt auf einer übergeordneten Ebene und dann miteinander eben die Erfahrung dann kann kombinieren mit dem Schulwissen vom Studierenden. Ja. Und dass es dann eben nicht Streit gibt, sondern hey, du hast Schulwissen, okay, cool. Aber ich habe Erfahrung.
Ja.
Kombinieren wir es.
Wie bringen wir es zusammen, oder?
Wie können wir aus dem potenziellen Feuer nicht einen Waldbrand machen, sondern, sondern etwas wärmen, wenn wir gerade in der Metapher sind.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, Konflikte gibt es überall. Egal, wo das du schaffst, eben, da haben wir ja auch schon gesagt. Egal wo, es kann überall Konfliktpotenzial geben.
Weil überall sind Menschen.
Mhm.
Überall hat es Beziehungen, überall hat es Prozesse. Also irgendwann knurzt es wohl irgendwo. Ja.
Und jeder Konflikt hat aber gleich eine grundlegende Bedeutung oder eine Ursache oder ein Bedürfnis vielleicht auch dahinter, oder?
Sehr gut, ja.
Ich meine, jeder will ja nur das Beste zum Beispiel in der Pflege für den Patienten, oder? Jeder will sein Wissen mitbringen, das jetzt aktuell ist. Oder eben, wie du gesagt hast, bringt jemand die Erfahrung mit.
Mhm.
Und da will man ja dann gleich auch dem Patienten gut tun, ja.
Mhm. Die Überzeugungen, die man hat, die man einbringt in das und das so glaubt und kundtun will und wenn man das als Gegenüber versteht und merkt, dann genau.
Und was ist denn der Ansatz zum Konflikt lösen? Hast du da eine Idee? Oder wie geht man einen Konflikt am besten an?
Da gibt es eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten.
Glaube ich. Ja.
Also, was sicher eine coole Anwendung und Idee ist, sind so Kommunikationsübungen.
Mhm.
Oder eben auch, wenn man wie ein Debriefing macht. Das kennt man vielleicht von den Rettungsabläufen, wenn man, also von den Reanimationsabläufen, wenn man jemanden reanimiert und dann so viele Leute involviert sind, dass man am Schluss nochmal zusammenhockt und schaut, was ist gut gewesen, was ist weniger gut gewesen. Mhm. Genau gleich kann man es in der Kommunikation machen.
Ja.
Dass man zum Beispiel sagt, hey, was ist gut gegangen bei der Kommunikation oder wo können wir uns verbessern und was sind die Fazits fürs nächste Mal? Und halt nicht in einem Ton, wo Vorwürfe schüren, also dass man quasi sagt, ja, was haben wir falsch gemacht, sondern was können wir verbessern, dass man wieder Fokus aufs Positive
Und gleich sachlich bleiben, oder? Also sachlich das, was war, ist so. Ja,
ja genau. Mhm. Nicht zu viel Gefühl und zu viel, wenn möglich, genau. Aber wenn,
tatsächlich, die Frage stellt man sich auch noch erinnern, wenn man so ein Debriefing hat. Also es ist nicht nur in der Kommunikation, oder? Genau die Frage 1:1 nimmst du so.
Ganz genau. Ja. Genau, weil du willst schon in einer weiteren Situation, oder willst, dass es besser kommt.
Ja,
wie,
genau.
Oder dass es besser abläuft.
Ja, oder wenn du einen Patienten hast, der in Schock rumgeht, auf dem Notfall zum Beispiel, wo dann eine kritische Situation ist, wo zumal mega viele Menschen am Bett ist, fragst du dann auch, wenn der Patient verleiht worden ist, zum Beispiel, was ist gut gegangen und auf was müssen wir das nächste Mal schauen?
Ganz genau.
Oder?
Ich finde da gerade mega schön, wie du gesagt hast, auf was müssen wir das nächste Mal schauen? Ja. Weil das ist der Teamgedanke dahinter.
Ja. Und das ist ja so wichtig eigentlich, oder? Weil nur wenn alle verstehen, was der andere denkt, dann funktioniert es auch, oder? Dann wird die Kommunikation auch anders, wenn der Person A nicht versteht, was Person B will, dann ist das Konfliktpotenzial so gross.
Genau. Ja. Das sind wieder die Meinungsverschiedenheiten. Hm. Und wenn du erkennst, was das Bedürfnis ist, wie du gesagt hast, dann kannst du an dem anknüpfen.
Ja.
Und aber was denkst du, wenn man jetzt das mal gemacht hat und geübt hat, ist da nicht Gefahr da, dass die Leute das vergessen? Also dass als Mitarbeiter, wir haben da mal etwas gehabt, aber ist ewig her.
Ich glaube, vielleicht braucht es auch ein Refresher. Ich glaube schon, dass es das vergessen kann. Also ich habe das Wissen von dieser Kommunikation auch nicht jeden Tag so an Schuhe und ich brauche es jedes Mal so aktiv. Es passiert einfach.
Oder das ist viel unterbewusst.
Ja. Und kommunizieren tust du verbal und nonverbal, finde ich.
Mhm.
Und ich denke manchmal, eben, kommunizieren tust du so oder so. Und manchmal ist das Konfliktpotenzial grösser als ein anderes Mal. Und vielleicht kann man sie einfach zum Beispiel in einer Teamsitzung immer mitnehmen, dass man einen Abschnitt macht über Kommunikation. Hey, was läuft gut im Allgemeinen? Wo müssen wir uns noch ein bisschen verbessern? Welche Abläufe sind jetzt schon viel besser geworden? Vielleicht kann man sie auch so ein bisschen mit reinnehmen, oder? Dass man einfach so in der Teamsitzung 2-3 Mal im Jahr darüber schwätzt. Es muss ja nicht monatlich oder wöchentlich sein, wo man sich mit dem auseinandersetzt. Aber ich glaube, allein schon die Erinnerung immer mal wieder, wenn man nicht dran denkt, dass jetzt eine Erinnerung kommt, bringt, glaube ich, schon eine Erinnerung dran.
Gut gesagt. So ist es. Weil dann denken die Mitarbeiter, okay, wir haben das mal gehabt, Teamsitzung kommt wieder.
Mhm.
Man kann eine halbe Stunde oder so investieren am Ende.
Ja.
Oder auch weniger, aber dass man die Themen noch mal aufgreift. Oder wenn man auch ein Teamziel hat.
Mhm.
Und das Teamziel ist vielleicht, dass man umgängliche, wertschätzende Kommunikation haben will.
Ja.
Dass man genau da auf da dann anknüpfen.
Ja, genau.
Mhm.
Und dann wird es auch so im Alltag mehr reflektiert, glaube ich. Bei jedem selber, oder? Was ich dann vielleicht überlegt, was habe ich jetzt dazu beitragen? Oder was ist jetzt eben gut gegangen heute?
Mhm. Aber wie mache ich das, wenn ich, sagen wir, ich habe jetzt wirklich ein Problem mit jemandem oder so einen Konflikt.
Mhm.
Wie tue ich das ansprechen? Ich kann ja nicht gut sagen, hey, du hast da und da falsch gemacht. Oder?
Mhm, ich weiss, was du meinst.
Genau, da gibt es sicher auch ein paar Strategien, die man da gut kann integrieren kann.
Mhm. Wahrscheinlich ist das Gespräch suchen schon ein sehr guter Punkt, oder?
Ja.
Und dann aber
die Offenheit haben.
Ja, genau. Die Offenheit haben und sagen, hey, hast du mal einen Moment Zeit, ich will mit dir einfach unter 4 Augen schwätzen.
Mhm.
Ich will da einen ruhigen Moment machen, nicht jetzt, wenn Trubel ist, sondern einfach, dass wir uns Zeit nehmen und nicht, wenn die eine Person gerade noch mal auf den Zug rennen, sondern einfach, wenn beide die Zeit haben.
Kurz vor 4 Abend noch, hey, ich muss noch.
Ja.
Das ist schwierig, teilweise.
Und dann halt schon so aus der Ich-Botschaft, vielleicht auch so ein bisschen an Feedback-Regeln denken.
Cool, ja.
Also wäre jetzt so ein bisschen meine Verknüpfung, eben in Ruhe, dann aus der Ich-Botschaft schwätzen, hey, ich nehme das so wahr, ich weiss nicht, wie du das denkst, aber meine, wie soll ich sagen, ich sehe das so.
Mhm.
Und ich weiss nicht, wie du das fühlst, aber dann am Gegenüber auch mal die Chance lassen, wie erlebst du die Kommunikation? Wie ist es für dich? Merkst du das auch? Oder interpretiere ich da zu viel rein? Oder gehöre ich jetzt eben auf einer anderen Ebene, als du kommunizierst? Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man dann erstens Gespräch sucht und dann erzählt, was man selber sieht, aus der Ich-Botschaft. Ich glaube, das macht schon viel aus.
Cool. Die Perspektive und eben auch das Nachfragen finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man selber tut sagen, was man beobachtet hat, ganz sachlich. Ich habe gesehen, dass das und das so und so ist.
Ja.
Eventuell noch eine gefühlsmäßige Aussage noch reinbauen.
Ja.
Und dann sicher auch das Bedürfnis noch mitteilen.
Ja, genau. Ja.
Dass man auch sagt, was man erwartet oder was man jetzt braucht oder was für die Situation angemessen wäre.
Ja, genau. Ja. Dass man sagt, hey, ich würde das darf sich vielleicht ändern, weil ich fühle mich nicht gut dabei. Irgendwie so.
Genau, du bist quasi am Gegenüber die Vollperspektive von dir und von deinem Innenleben.
Ja.
Und dann hat er viel mehr Chance, um das auch zu verstehen.
Ja, genau. Ja.
Cool.
Und gibt es noch weitere Strategien, die da gerade so in Sinn kommen, jetzt wenn wir so beim Konflikt lösen sind?
Mhm. Also wenn man das so anschaut, das sind alles Sachen, die so ein bisschen im Aussen wirken, nicht? Also man sucht das Gespräch, man tut das Gespräch mit gewissen Formulierungen starten. Mhm. Aber wenn man innerlich unruhig ist oder innerlich Probleme hat, dann ist das ja auch nicht gut für das gespürte Gesprächspaar.
Ja.
Und darum wäre es so sicher cool, wenn man sich so wie einen Deeskalationsablauf überlegt im Kopf und da im Voraus vielleicht sogar vorbereitet, indem man dann hergeht Und in dieser Situation, wo man es merkt, okay, ich versuche ruhig zu bleiben, ich atme mal durch und ich formuliere meine Grenzen. Oder sich irgendein so ein, wie ein Tantra, so ein Satz, so ein Ablauf, sich überlegt, wo man dann sagt, und wo man sich selber in einer ruhigen Phase, in einem ruhigen Zustand behalten kann.
Ja, eben das Beispiel wieder mit nicht dann ins Gespräch führen, wenn man regelt auf den Zug wird und dann zwischen Tür und Angel.
Ja, genau, wenn man eh schon nervös ist.
Ja. Oder regelt weiss, jetzt kommt gerade wieder eine mega strenge Situation auf zu, dann verschiebt das Gespräch gescheiter auf einen späteren Zeitpunkt, wo beide Gesprächsteilnehmer wirklich eher einen ruhigen Zeitpunkt hat. Nicht wenn die Nacht wach wird, heimgehen und mit denen noch das Gespräch führen, aber das kommt dann nicht so gut am Morgen früh um 7 Uhr. Ja, weiss ich jetzt nicht.
Genau.
Genau.
Und auch nicht vor allen.
Ja.
Da habe ich auch mal eine Erfahrung gemacht. Wie du es vorher gesagt hast, nimmt die Leute ein bisschen auf die Seite.
Ja, voll.
Unter vier Augen.
Ja.
Genau.
Und das muss man ja auch nicht vor allen sagen. Das kann man, also ich denke immer wieder so Konfliktpartner, wenn man jemanden hat, du triffst ja mal irgendwann allein und dann kannst du dann auch unter vier Augen sagen, hey, können wir noch an uns einfach irgendwo das zweite treffen und so. Und das müssen die anderen von mir aus auch nicht unbedingt mitbekommen, wenn man es das zweite klären kann. Ich glaube, da macht auch noch viel aus. Ja.
Dass es ein bisschen privater ist.
Mhm.
Und was macht man, wenn man jemanden vor sich hat, wo man jetzt wirklich nicht kann? Wo es wirklich... Boah!
Ja, wenn man es nicht kann, denke ich, muss man sich Hilfe holen, egal wo. Ja. Entweder muss man sich irgendwo sonst extern Hilfe holen oder man holt Stationsleitung dazu, wenn man sich findet. Oder man macht sich wieder mal schlau über das Thema Kommunikation und geht es dann an. Genau. Aber ich denke, Hilfe holen ist sehr wichtig.
Ja.
Ja.
Unterstützung holen. Genau.
Ja, genau. Egal bei was. Wenn man das Gefühl hat, man kommt an Grenzen. Ja. Das halt so auch warnen und vielleicht auch kommunizieren, oder? Und sagen, hey, ich komme mit dem mega an meine Grenzen und ich weiss nicht, wann ich mit dem anfangen soll. Wie gehe ich am besten damit vor?
Mhm.
Genau.
Und die Person vielleicht auch ins Gespräch mitnehmen sogar.
Mhm. Ja,
und
genau.
Dann schön in einem ruhigen Rahmen zu treten.
Mhm. Ja, genau. Gibt es denn, jetzt muss ich mal überlegen, gibt es noch mehr, was man könnte mit in die Kommunikation nehmen?
Also meinst du, wenn du jemanden vor dir hast, wo du gar nicht kannst? Mhm. Oder wenn...
Ja. Mein selber ist man dann schon sehr angespannt. Nicht, wenn du jemanden vor dir hast, wo du gerne nicht mit dieser Person anfangen
kannst.
Selber ruhig bleiben und nicht auch nervös werden, oder?
Mhm. Ja. Aber das ist manchmal einfacher gesagt wie gemacht.
Ja. Ja.
Nein, ich denke effektiv, wenn wir wieder zurückgehen zu dem, was wir schon gesagt haben, wenn du innerlich, wenn du wirklich, du stehst dieser Person gegenüber und merkst, wie es schon brodelt innen dran. Dass das warne, versuchst du wahrzunehmen und mit so einem Ablauf, hey, jetzt schnuff durch, versuch ruhig zu bleiben.
Mhm.
Und trotzdem, man ist ja gleich erwachsen, dass man gleich irgendwie versucht, das Bedürfnis oder die Grenze zu kommunizieren.
Ja. Ja, genau.
Genau. Und eben dann, wenn man merkt, boah, da geht mir der Hals zu, dass man dann die Stationsleitung oder jemanden von der Führung dazu holt.
Mhm. Und ich glaube, etwas Wichtiges ist auch immer wieder seine eigenen Grenzen wiederholen. Wenn jetzt ein Gespräch mega am Eskalieren ist, dass man seine eigenen Grenzen immer wieder ganz ruhig wiederholen. Also wenn jetzt jemand mega ausgeflippt mit dem schwätzt, weil eine Situation gerade mega am Eskalieren ist, einfach ruhig dort stehen und sagen, hey, da sind meine Grenzen, red bitte ruhig mit mir, dann können wir darüber schwätzen, aber nicht in dem Ton.
Genau, wenn es dann gleich wieder weitergeht, dann...
Genau.
Dann sagt man es nochmal.
Genau, hey, red bitte ruhig mit mir. Genau, und dann kommt er vielleicht nochmal und irgendwann beruhigt sich ja dann das Gespräch, hofft man ja dann.
Ganz genau, so wie eine kaputte Schallplatte, immer wieder
wiederholen. In einem ruhigen Ton.
In einem ruhigen Ton, vielleicht auch noch integrieren. Ja, ich sehe, du bist aufgebracht, aber red in einem ruhigen Ton mit mir. Genau, und dann...
Gibt es da ein Fachwort dafür?
Gibt's, und zwar, das ist die Broken Record Methode.
What? Sehr gut.
Ja, und dann haben wir ja noch die Entstehung von einem Konflikt. Also, ja, wir wissen, was ein Konflikt ist. Wir wissen jetzt ungefähr, wie man mit dem umgehen kann.
Mhm.
Aber wie kommt, oder wie läuft so etwas ab? Also, ich meine, man geht sich ja nicht gerade, man sieht sich und geht sich gerade an die Tor und will sich am liebsten den Hals umdrehen, sondern da hat es wahrscheinlich irgendeinen Ablauf dahinter.
Ja, und die Ursachen von einem Konflikt sind ja entweder unklare Rollen oder unterschiedliche fachliche Vorstellungen zum Beispiel oder das Machtgefälle, das vielleicht kann stattfinden. Mhm. Oder eben mangelnde Kommunikation, wenn man es zum Beispiel in sich einfrisst und einfach denkt, ja nein, ich weiß jetzt lieber nicht drüber, es ist halt so, wie es ist. Und dann regt man sich aber umso mehr darüber auf, weil man es nicht angesprochen hat.
Dann hat man den Kloß immer noch im Hals. Und wenn es eine Meinungsverschiedenheit halt hat, wenn es wirklich irgendwo zwei Punkte nicht
mehr übereinstimmen.
Nicht übereinstimmen.
Genau. Und dann gibt es ja noch ein Eskalationsmodell. Kannst du mehr darüber erzählen?
Ganz genau. Es gibt noch das Eskalationsmodell nach dem Glasl. Mhm. Das hat drei Phasen. Und in der frühen Phase, das ist die sogenannte Win-Win, dort sind so normale Spannungen und Stimmigkeiten rum.
Mhm.
Und wie man das lösen kann, indem man wirklich einfach das offene Gespräch sucht, Ich-Botschaften braucht, um eben die gewisse Frustration aufzudecken.
Ja.
Und da gehen beide als Gewinner raus.
Mhm. Dann beide haben Profit davon.
Beide haben Profit davon. Und ja, beide kommen in der Tendenz auch noch gut miteinander aus. Nachher.
Das ist eine schöne Phase.
Ja. Am besten gerade dort schon auflösen.
Ja.
Wenn es dann weitergeht zu der mittleren Phase, sind wir im Win-Lose. Und dort ist die Polarisierung schon ein bisschen höher. Es gibt Schuldzuweisungen. Es gibt vielleicht auch so gezieltes Unterbrechen oder Kompetenzen, die angezweifelt sind, werden. Und was dort hilft, Timeout-Strategien, also dass man die Situation kurz verlässt, wenn man gerade wirklich, du hast das so und so gemacht und das geht gar nicht. Und
du siehst nie, dass ich das immer mache.
Ganz genau.
Genau.
Sich da mal daraus rausnehmen oder halt auch ein bisschen die Sachen, die wir vorher gesagt haben. Und dann gibt es noch die Kamikaze, in Anführungs- und Schlusszeichen. Die Sportphase, das Lose-Lose, wenn dann wirklich schon fast Strick reissen, uns schon in Sabotage und Ignoranz und...
Also da wünscht man niemandem.
Also da wünscht man wirklich niemandem, weil da gehen beide als Verlierer raus.
Ja.
Wenn der eine den anderen sabotiert, dann hat man da ein Problem. Und da braucht es wirklich dann neutrale Dritte, wo man einlädt, am besten, wo...
Mhm.
Ja, oder wo, wenn man sogar das Team dann umstrukturieren muss.
Ja. Ja. Also da geht zum Beispiel Mobbing oder Rufschädigung drunter, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Mhm. Ganz genau.
Mhm. Und wahrscheinlich... Wahnsinnig wichtige Knotenpunkte sind da die Führung, oder?
Jo.
Wenn man als Führungsperson sieht, dass zwei aus dem Team einen Konflikt anfangen und dann nicht selber lösen können, das vielleicht einmal ansprechen, oder?
Ganz genau.
Und eben früh eingreifen, bevor es überhaupt kann wahnsinnig eskalieren.
Genau.
Dann wahrscheinlich auch Selbstabgrenzung als Prävention von sich selber, oder? Eigene Werte und Kompetenzen kennen und vielleicht eben der Broken Broken
Kaffeekonsum.
Ja. Broken Record immer wieder brauchen.
Broken Record, ganz genau. Genau.
Einfach immer wieder in Ruhe die eigenen Grenzen aufzeigen. Vielleicht kann ja da dann auch schon wieder helfen.
Mhm.
Genau, und wahrscheinlich auch die Teamentwicklung, oder? Ich meine, je mehr das ein Team über Kommunikation schwätzt, umso mehr gibt es immer wieder den Reminder, hey, da müssen wir dran arbeiten oder hey, das ist vielleicht auch noch wichtig oder so könnte man es auch noch probieren. Ich glaube, das sind schon so ein bisschen Knotenpunkte, oder, wo wir jetzt auch immer wieder gesagt haben, wo wichtig sind.
Definitiv. Und wenn wir das Ganze noch zusammenfassen, dann können wir wirklich sagen, abschließend sind Konflikte Sachen, die dann entstehen, wenn unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse oder so auch Rollen im Team aufeinandertreffen.
Mhm.
Und da können wir uns auch an Konfliktarten erinnern, mit dem Bezüglich Aufgabe- und Prozesskonflikt.
Ja, denn laut dem Eskalationsmodell vom Glasl verlaufen die Konflikte in drei Stufen. Das ist eben das erste die Win-Win, wo eine Art die beste ist, dann die Win-Lose und dann die Lose-Lose. Und eigentlich will man ja so früh wie möglich eingreifen, damit es nie zu einer Win-Lose- oder Lose-Lose-Situation kommt.
Ganz genau.
Genau. Und früh eingreifen, wenn es die zwei Personen selber nicht merken, dass da gleich auch ein bisschen von der Führung aus vielleicht muss kommen, dass eben gerne nicht so lose-lose kommt.
Mhm.
Genau. Die Selbstabgrenzung oder eben Teamentwicklung, die wichtig sind.
Genau. Ist eben schon wichtig, wenn du wirklich eine Führungsposition hast, wo das auch ein bisschen im Blick behaltet.
Ja, genau. Das Team so ein bisschen. Teamkonstellation.
Richtig.
Und dann wahrscheinlich eben auch die Lösung sind Kommunikationsübungen, sich immer selber wieder die Ich-Botschaft in Erinnerung rufen und auch so kommunizieren.
Ganz gut.
Genau, der regelmäßige Refresher, eben das Debriefing, wo wir gesagt haben, vorne wegen der Reha-Situation, sich einmal fragen, hey, was geht gut und was ist die Chance, damit wir besser werden fürs nächste Mal. Vielleicht gibt es ja auch noch mentale Regulation oder Strategien, die man sich aneignen kann. Genau, einfach selber sich klar werden, wo sind meine Grenzen und was geht für mich und was geht für mich nicht. Und das halt auch ansprechen.
Und das formulieren.
Genau.
Ja, das war die Zusammenfassung. Wir sind schon wieder am Ende. Es ist verrückt.
Es geht einmal mega schnell. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Genau, das war es von Pfleckhaus in Zusammenarbeit mit Ambivalenta und dem SBK. Mit der Erfolg zum Thema Umgang und Abgrenzen im Angesicht von Konflikt
im Team. Um keine weitere Folge verpassen, folge uns auf Insta.
Oder besuche unsere Webseite vom SBK St. Gallen für weitere Informationen.
Denn die Epoche wird weitergehen.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.